Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, sein Ruhm, unsere Freude. Ein Liederbuch, ein christliches Liederbuch, das in früheren Zeiten mal recht verbreitet war. Mein Vater hat es herausgegeben und so waren wir als Familie mit diesem Liederbuch doch eng verbunden. Sein Ruhm, unsere Freude. Als ich nach Hohenhorst kam, war ich auch ganz erfreut, dieses Liederbuch hier zu entdecken. Sein Ruhm, Gottes Ruhm ist damit gemeint. Gottes Ruhm, sein Ruhm, unsere Freude. Eigentlich ein schöner Titel, eine wichtige Botschaft steckt darin. Doch wenn dann die Bestellungen in unser Haus flatterten, da konnte es manchmal zu recht kuriosen Missverständnissen kommen. Einmal kam eine Postkarte mit einer Bestellung, die lautete in etwa so: Hiermit bestelle ich 20 Mal den Rum unsere Freude. Nun, wir sind kein Spirituosenhandel, den Rum gab's bei uns nicht, aber Prost, habe ich so gedacht, Rum, unsere Freude. Vielleicht mag für manch einen tatsächlich eine Buddel Rum mehr Freude auslösen als der Ruhm Gottes. Gott rühmen, das wirkt irgendwie fremd in einer Welt, wo es nur noch um Ruhm von Menschen geht und schon immer gegangen ist. So viele wollen sich rühmen. Oder, weil sich das nicht so schickt, wollen sie gerne von anderen gerühmt werden. Nicht unbedingt berühmt werden. Das wollen zwar auch ganz viele, aber nicht jeder. Aber gerühmt werden, Anerkennung, Lob und Ehre bekommen, das doch schon. Und nun kommt der Prophet Jesaja und er sagt, okay, das ist in Ordnung, du kannst dich ruhig rühmen. Wer sich rühmen will, der rühme sich. Aber entscheidend ist, wessen rühme ich mich? Hören wir den Predigttext aus Jeremia 9, Vers 22 und 23. Und es ist genau der Text, den Paulus in der Epistel, die wir eben gehört haben, zitiert hat. Wir hören den Predigttext und erheben uns vor dem Wort Gottes. So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Wir setzen uns. In Los Angeles, liebe Gemeinde, befindet sich der berühmte Hollywood Walk of Fame. Ein Gehweg, man könnte sagen, es ist der Gehweg des Ruhms, der Ruhm-Gehweg. Erstens, gerühmt. Der Gehweg des Ruhms. Für mich ist es ein Sinnbild für den menschlichen Hunger nach Ruhm. In diesen Gehweg sind Sterne eingelassen für die Stars der Unterhaltungsindustrie. 2458 Sterne aus so altrosafarbenem Terrazzo-Material sind da schon eingefügt. Die Namen der großen Schauspieler, Regisseure, der Stars, der Sänger und so weiter sind da zu lesen. Wer da liegt, der weiß, er ist wirklich ein Star, ein Stern. Er hat's geschafft. Steven Spielberg, Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin, James Dean, Johnny Depp, Walt Disney und so weiter und so weiter. All die Großen der Unterhaltungsindustrie haben ihren Stern. Da liegen sie als Stern, als Star auf dem Gehweg des Ruhms. Sie sind berühmt und gerühmt. Ist es das, wonach sich so viele Menschen sehnen bei den Castingshows, Deutschland sucht den Superstar oder das Supertalent oder was auch immer? Da streben zigtausende Bewerber nach dem Ruhm. Ein wenig Ruhm, ein wenig Aufmerksamkeit ergattern und von jedem gekannt zu werden, das ist das Ziel. Und das sind nicht nur ein paar verrückte Teens. Man wundert sich ja, wie viel bei diesen Staffeln da immer sich bewerben. 30.000, 40.000 Bewerbungen gehen da ein. Ich glaube, es steckt ganz tief in uns Menschen überhaupt die Sehnsucht, irgendwie bedeutend zu sein. Und das war schon immer so, zu allen Zeiten, der Wunsch, etwas Großes zu leisten und dadurch unsterblich zu werden, auf welche Weise auch immer. Denken wir an die großen Feldherren wie Alexander den Großen, Julius Caesar, Napoleon oder wer Ihnen da gerade einfällt. Ich habe gerade Besuch von einem Studienfreund, mit dem ich zu Studentenzeiten einige große Reisen unternommen habe. Hallo Christoph, schön, dass ihr da seid. Aus der Schweiz ist er gekommen. Einmal 4 Wochen waren wir gemeinsam mit dem Rucksack quer durch die Türkei und Syrien. Und gestern haben wir gerade ein paar Dias davon gesehen. Und dabei war auch eine Besichtigung weit im Osten der Türkei, ein großer Berg, der Nemrut Dağ. Und es war schon was Besonderes, denn auf diesem Berg obendrauf war das Grabmal eines antiken Herrschers, Antiochos der Erste von Kommagene. Und dieser Typ war beeindruckend. Er war derart ruhmversessen gewesen, dass er befohlen hatte, auf dem ohnehin schon über 2100 Meter hohen Berg, oben auf dem Gipfel, sollte man für sein Grab nochmals einen künstlichen Berg aufschütten von 50 Metern Höhe. Noch höher hinaus, als es ohnehin schon war. Und dazu hat er dann massenweise 10 Meter hohe Statuen von sich aufstellen lassen und sich als Theos verehren lassen. Antiochos Theos, Gott heißt das. Ich bin ein Gott. Er meinte, für seine Ruhmestaten sei das wohl wirklich angemessen. Heute kennt kaum noch jemand diesen Kerl. Und durch verschiedene Erdbeben, eine Ironie des Schicksals, sind von sämtlichen seiner Statuen die Köpfe runtergeplumpst. Offensichtlich war ein Höherer als er nicht so sehr an seinem Ruhm interessiert. Wird man durch Ruhm unsterblich? Durch einen Stern im Ruhm? Gehweg, auf dem dann die Leute rumlatschen. Ruhm, Gehweg, Walk of Fame. Das kann man auch anders lesen. Ruhm, Gehweg, Ruhm, geh weg. Der Ruhm geht weg. Irgendwann verblasst der hellste Stern. Das zweite, geschenkt. Alles Gute kommt von oben. Vielleicht denken manche, naja, mein Ding wäre das eh nicht, so groß zu sein, so berühmt zu sein. Doch Jeremia geht es hier nicht nur um die ganz Großen. Der Prophet sieht tiefer, er weiß, dass in jedem von uns ein Drang steckt, sich zu rühmen. Und sei es nur vor sich selbst, vor Gott. Sich still und heimlich auf die Schulter klopfen und sich sagen, ja, jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du was erreicht. Oder wie mir jemand sagte, also wenn ich mal vor Gott stehe, ich kann da mit erhobenem Haupte stehen. Ich habe nie was Böses gemacht in meinem Leben. Gut gemacht, sich rühmen. Oder im weltlichen Bereich Weisheit, Stärke, Reichtum nennt Jeremia als Beispiele. Erfolg könnte man vielleicht hinzufügen, beruflich, in der Schule oder privat. So spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Warum eigentlich nicht? Darf man denn nicht mal stolz sein auf das, was man geschafft hat? Wenn unsere Anna von der Schule nach Hause kommt und sie hat irgendwas Neues gelernt, irgendeinen neuen Buchstaben oder neue Sätze gelesen, neue Matheaufgaben gelöst, meine Güte, dann klopfe ich ihr doch auch auf die Schulter und sag: Das hast du toll gemacht, da kannst du stolz drauf sein. Was ist denn daran so schlimm? Ich glaube, es geht hier nicht darum, dass wir uns nicht auch freuen können und stolz sein dürfen über das, was uns gelungen ist. Und wer sich mit viel Fleiß ein Haus gebaut hat, die Schulden abgetragen hat, der darf doch auch drauf stolz sein. Wer viel gepaukt hat und am Ende eine Eins in der Mathe-Klausur geschrieben hat, Mensch, der darf doch auch mal stolz drauf sein. Also worum geht es denn? Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Ich glaube, es geht hier um die Grundeinstellung. Baue ich mein Leben auf meine eigene Leistung? Vertraue ich auf meine eigene Weisheit, meine eigene Stärke, meinen eigenen Reichtum, mein eigenes Können? Oder bedenke ich zwei wesentliche Dinge dabei? Zum einen, alles, was ich habe, ist letztlich Geschenk. Alles. Alles? Wirklich alles? Ja, alles. Ein verstorbener Großonkel, er sagte mir: Weißt du, Gero, du bekommst im Leben nichts geschenkt. Wir haben uns alles selber erarbeitet. Dein Glauben, den brauche ich dazu nicht. Es ist alles eigene Leistung. Das höre ich manchmal. Gesprächen mit Jubilaren, die so auf ihr Leben zurückblicken. Alles eigene Leistung. Du bekommst nichts geschenkt. Liebe Gemeinde, das Gegenteil ist wahr. Alles ist Geschenk. Denn dass du überhaupt Kraft hast, dir etwas zu erbauen, dass du in einem Wohlstandsland lebst, dass du gesund bist, dass du atmen kannst, Luft zum Leben hast. Was hast du dafür getan? Es ist Geschenk. Paulus sagt das ganz deutlich. Auch im 1. Korintherbrief, wie vorhin die Epistellesung war, 1. Korinther 4, Vers 7. Was hast du denn, das du nicht empfangen hast? Es ist doch alles von Gott geschenkt. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen, als hättest du es dir selber zu verdanken? Sicher. Mit dem, was wir bekommen haben, gilt es auch gut umzugehen. Und da sind wir schon auch gefragt. Die Hände in den Schoß legen gilt nicht. Aber sich dessen bewusst zu sein, was ich habe, was ich bin, ist alles Geschenk Gottes. Das ist das eine. Das andere, all die Dinge, auf die wir stolz sind und auch bei vielen Dingen auch durchaus zu Recht drauf stolz sein können. Aber all die Dinge sind vergänglich. Sie gehen weg. Die Sterne verblassen. Und wenn wir uns auf das eigene verlassen, dann sind wir verlassen. In dem Walk of Fame kommt es hin und wieder vor, dass so ein Stern geklaut wird. James Stewart, Kirk Douglas, tja, deren Sterne wurden einfach mal gemopst. Weg ist er. Der Stern des Ruhms auf dem Walk of Fame. Auch so ein Sinnbild, wie vergänglich unser eigener menschlicher Ruhm ist. Deshalb wollen wir uns daran erinnern, geschenkt, alles Gute kommt von oben und dafür können wir dankbar sein. Darum geht es. Das Dritte, getäuscht. Frommer Eigenruhm ist nicht Gottes Ruhm. Wir sind ja nun hier im Gottesdienst versammelt. Offensichtlich haben wir irgendwie doch etwas mit Kirche, mit Glauben, mit Gott zu tun. Und dann kann es leicht kommen, dass sich so Gedanken einschleichen, ja, wie gut, dass ich doch ein recht guter, frommer Christ bin. Und dann geht es uns wie dem Pharisäer in dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, der zum Tempel kommt, um zu beten. Ist doch nichts Schlimmes, ist doch was Schönes, müsste Gott sich doch drüber freuen. Aber er betet und redet nur von sich. Er klopft sich auf die Schulter und sagt, danke Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da hinten, dieser Verbrecher. Ich bin fromm und gut, ich spende meinen Anteil, ich gebe meinen Teil der Kirchensteuer, ich besuche ab und zu den Gottesdienst und hin und wieder bete ich, mit mir kannst du doch wirklich zufrieden sein. Danke dafür, dass ich so bin. Jetzt denken wir bitte auch nicht vorschnell, oh, danke Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Pharisäer. Denn diese Gedanken schleichen sich doch schnell ein. Wenn wir den Kontext lesen von unserem Predigttext bei Jeremia, dann ging es dem Volk Israel nämlich genauso. Die waren stolz darauf, dass sie den Tempel hatten, dass sie Gottes Volk waren und dass sie von Gott auserwählt waren. Zwei Kapitel vorher, Kapitel 7, hält Jeremia eine ergreifende Tempelrede und dann sagt er, verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, sondern bessert euer Leben, bessert euer Tun. Wir brauchen uns nichts einzubilden darauf, dass wir an Gott glauben, denn auch das ist ein Geschenk. Und wir als Gemeinde, stehen wir nicht auch manchmal in der Gefahr, stolz zu sein? Ich sag's ganz offen, ich bin gerne hier in Honos, ich finde, es ist eine tolle Gemeinde, es ist eine lebendige Gemeinde. Viele Gruppen und Kreise gibt es, aber ist das ein Grund darauf, sich etwas einzubilden, sich dessen zu rühmen? Nein, es ist doch auch Geschenk. Es sind Segensspuren von Gottes Wort, das hier auf dieser Kanzel so oft und so lange schon gepredigt wurde, über Jahrzehnte, über Generationen hinweg. Dafür können wir doch dankbar sein. Lassen wir uns nicht täuschen. Frommer Eigenruhm ist nicht Gottes Ruhm. Also nun das Letzte. Was holt uns denn raus aus diesem Gefangensein, aus diesem ständigen sich drehen um sich selber, aus Eigenlob und Eigenruhm? Was rettet uns daraus? Das Letzte, das Vierte, gerettet. Gott kennen ist Leben. Gott kennen ist Leben. Denn das sagt der Prophet ganz deutlich, ja nicht nur der Prophet, es ist Gottes Stimme, die wir hier hören. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Darum geht es, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Darum also geht es. Gott kennen ist Leben, das ist ein Zitat des russischen Schriftstellers Tolstoi. Leo Tolstoi, ein ganz großer unter den Schriftstellern, und er wusste, mein Ruhm, mein schriftstellerischer Ruhm, der ist wahrlich vergänglich. Aber Gott kennen ist Leben. Was bedeutet es, Gott zu kennen? Nun, bei dem menschlichen Ruhm, da fragt man danach, wer kennt mich? Und man fragt nach Anerkennung durch andere. Aber ich will es einmal so sagen, viel wichtiger ist, als dass mich viele Leute kennen. Viel wichtiger ist, wen kenne ich? Kenne ich Gott? Kenne ich ihn ganz persönlich? Kennen und kennen sind zweierlei. Natürlich kenne ich die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Klar, kennt doch jeder. Natürlich kenne ich den einen oder anderen Fußballstar. Aber wenn ich zu denen nach Hause käme, klingel an der Tür und sag, hallo, wir kennen uns doch. Dann guckt er mich an und sagt, nie gesehen. Kennen und kennen sind zweierlei Dinge. Wenn ich jemanden kenne, dann reicht es nicht, nur den Namen zu wissen und was von ihm gehört zu haben. Sondern das Kennen, um das es hier geht, ist ein Beziehungskennen. Das ist eine richtige, innige Beziehung. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er mich kenne. Das hebräische Wort, was da steht, ich habe es schon das eine oder andere Mal erwähnt. Erkennen steht dort. Das bedeutet eine ganz tiefe Beziehung zwischen zwei Menschen. Das wird im Hebräischen sogar dafür benutzt, für die ganz tiefe Gemeinschaft innerhalb der Ehe von Mann und Frau. Ganz am Anfang lesen wir, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Ein Kennen, was die intimste und tiefste Liebesbeziehung zum Ausdruck bringt. Und um dieses Kennen geht es in abgewandelter Form auch bei Gott. Dass wir eine enge, eine tiefe Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir ihn lieben, das ist Leben, das rettet uns aus unserem Verstricktsein in Eigenruhm und aus dem ständigen sich Drehen um sich selber. Denn dann brauchen wir nicht mehr auf unsere Taten zu schauen, auf unsere Leistung, auf unser Können, sondern dann können wir auf Gottes Taten schauen. Dann werden unsere eigenen Taten auf einmal nicht mehr so entscheidend und nicht mehr so gewichtig. König Oskar II. Von Schweden, er fragte einmal die Kleinen in einer Mädchenschule, könnt ihr mir die Namen der großen Könige von Schweden nennen? Ein Mädchen rief Gustav Adolf, ein anderes Karl der XII. Dann meldete sich ein kleines Mädchen und sagte, Oskar der Zweite. Der König freute sich, war darüber ein wenig belustigt, dass nun sein eigener Name auch gefallen war, und dann forderte er die Künderin seines Ruhms nun auf, mal eine seiner großen Taten zu nennen. Das Mädchen überlegte, wurde ganz rot, stammelte verlegen ein paar unverständliche Worte und dann schluchzte sie beinahe und sagte, ich weiß keine. Da strich der gutmütige König dem Mädchen übers Haar und sagte, weine nicht, liebes Kind, ich weiß auch keine. Dieser König war bescheiden, demütig. Denn viele von den vermeintlich großen Taten, die wir tun, wer weiß schon am Ende, wie groß sie wirklich sind? Ist es nicht so, dass es viel mehr auf das ankommt, was Gott tut? Und da haben wir hier drei Worte, jedes einzelne ist voller Reichtum und Gewicht. Ich tue, sagt Gott, Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Auf Erden. Barmherzigkeit. Das ist das, was wir im ersten Lied besungen haben. Mir ist Erbarmung widerfahren. Das ist die Vergebung, dass er uns nicht danach beurteilt, nach dem, was wir tun oder nicht tun, sondern dass er uns seine Vergebung zuspricht. Durch Jesus Christus. Deswegen greift Paulus diese Stelle auf im ersten Korintherbrief und sagt, Jesus Christus ist uns gemacht zur Gerechtigkeit. Er ist an unserer Stelle für uns am Kreuz gestorben, um uns seine Vergebung zusprechen zu können, um für unsere Schuld zu bezahlen. Das ist Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Und wenn wir das begriffen haben, dann wirkt sich das aus in unserem Leben. Dann werden wir selber barmherzig, barmherzig zu uns mit unseren eigenen Schwächen und Fehlern, aber auch barmherzig zu anderen. Dann wollen wir nicht mehr perfekt sein und nach dem großen Ruhm in dieser Welt streben, sondern dann können wir so sein, wie wir sind. Das ist Barmherzigkeit. Recht! Gott richtet Recht auf, in dieser Welt schon, Und wie bitter nötig haben wir es in dieser Welt. Wir brauchen nur die Nachrichten anzuschauen, was jetzt in Syrien passiert. Ein himmelschreiendes Unrecht. Da werden die Zivilisten einfach wie das Vieh abgeschlachtet, erschossen. Wo ist da Recht? Wir brauchen es, dass Gott in dieser Welt sein Recht sichtbar aufrichtet. Und dazu braucht Gott uns an dem Platz, wo er uns hingestellt hat. Und Gerechtigkeit, Tzedaka, steht da im Hebräischen, das ist eigentlich Heil. Heil, eine Veränderung, die über unser menschliches Denken hinausgeht. Das möchte Gott machen. Und dafür lohnt es sich, ihn zu rühmen und ihm die Ehre zu geben. Ich sagte eingangs, gestern wurde die goldene Kamera verliehen an so manchen von den Stars. Einer fällt da ein bisschen aus dem Rahmen, Denzel Washington. Er bekam die goldene Kamera als bester internationaler Schauspieler. Ich habe ein Interview von ihm gelesen. Er fällt insofern aus dem Rahmen. Erstens ist er glücklich verheiratet und das schon seit über 25 Jahren, hat 4 Kinder. Er ist einer der wenigen, die ganz geradlinig ihren Weg gehen und er ist bekennender Christ. Dann wurde er gefragt, ob es wirklich stimmt, dass er jeden Tag die Bibel liest. Und er antwortet, ich habe immer eine Bibel dabei. Ich lese darin, so oft es geht. Dann haben Sie sicher schon ein paar Mal die Bibel durch, wird er gefragt. Er sagt, ja, wenn ich jetzt mit dem Neuen Testament durch bin, ist es mein 3. Mal. Aber es fallen einem immer wieder neue Stellen auf, die man vorher vielleicht überlesen hat. Und die Lektüre wird immer besser, weil man mehr versteht. Die Freude wird immer größer über das, was Gott tut. Da freut sich jemand über den Ruhm Gottes, über die Taten Gottes. Sein Ruhm, unsere Freude. Amen.